Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Woher wissen wir, was sich gehört oder nicht? Wer bestimmt die sozialen Normen? Ist es eine reine Stilfrage, auf dem Schulhof nicht in den Mistkübel gesteckt zu werden?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki, ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen zurück bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser 5. Etappe auf unserer Reise in die Normalität von morgen. Wir haben versucht, Normalität zu vermessen, zu wiegen und mit Statistik zu berechnen. Dabei haben wir gesehen, dass keine dieser Kategorien so zuverlässig ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Was das menschliche Verhalten betrifft, so hat Normalität ihre Doppelköpfigkeit gezeigt. Als etwas, das wir brauchen, das uns Sicherheit gibt, aber auch als etwas, von dem wir uns unterscheiden möchten, aus dem wir heraustreten wollen. Das ist doch nicht normal. Das gehört sich doch nicht. Wenn wir diese Sätze im Alltag hören oder sprechen, dann beziehen wir uns auf soziale Normen. Das sind ungeschriebene Verhaltensregeln, die eine Gesellschaft oder Teile davon sich auferlegt haben. Soziale Normen beschreiben die Normalität einer Gruppe, das, worüber sie sich definiert, was für sie selbstverständlich ist. Und genau diese Übereinkommen schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Eine Punkband würde kaum in Anzug und Kostüm auftreten. Eine Jugendgang würde sich intern niemals siezen und wir würden kaum im Pyjama ins Büro gehen. Würden wir uns über diese sozialen Normen hinwegsetzen, würde zumindest getuschelt. Das ist doch nicht normal. Ist es eine Frage von Sozialkompetenz, immer zu wissen, welche Normen gerade gelten und die dann auch zu bedienen? Dass ich also weiß, in einer Vorlesung schreibe ich jedes Wort mit und in der Diskothek wird getanzt und nicht umgekehrt. Die in Wien lebende Philosophin Liz Hirn sieht die Sache naturgemäß etwas differenzierter. Wir sitzen einander ins Gespräch vertieft an meinem Küchentisch bei Kaffee und frischem Apfelstrudel gegenüber.
Wobei ich große Verfechterin der Anschauung bin, dass es darum mal geht, zu verstehen, was in einer sozialen Situation jetzt angebracht wäre und das auch erproben zu können. Das heißt, ich habe nicht nur die sozialen Normen verstanden, sondern ich habe auch sozusagen die Möglichkeit, das auszudehnen, dass es für mich besser funktioniert mit vielleicht der Norm, die ich von meinem Kontext her gewohnt bin. Das ist jetzt schon die Meisterstufe. Aber ich glaube, auf der wirklich einfachen Stufe wäre es für mich, dass ich überhaupt mal eruieren kann, was ist angemessen in dieser Situation, um eben die nicht zu eskalieren und um einen einigermaßen, jetzt sage ich es auch, normalen Umgang zu ermöglichen.
Soziale Normen muss man also zuerst einmal verstanden haben, für die jeweilige Situation, den jeweiligen Ort, die jeweilige Kultur. Als normal gilt aber nicht nur, wer sich penibel an die Norm hält. Als normal gilt, wem es gelingt, geschickt und leichtfüßig mit diesen Normen zu jonglieren.
Ich glaube, dieser Bereich der Auslegung zeigt auch, dass diese Normen zwar der Orientierung dienen, aber dennoch relativ viel Freiheit lassen, eigentlich, je nachdem, wie kunstfertig man ist im Umgang mit anderen, sich selber auch zu entfalten. Also ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, du musst dich strikt so verhalten und du musst dich jetzt brav ducken. So ein Standardwerk, das jetzt natürlich nicht mehr hundertprozentig angewendet werden kann. Ja? Aber der Balthasar Gracian mit seinem Handorakel der Weltklugheit, Schopenhauer hat sie übersetzt aus dem Spanischen, versucht so als einer der ersten recht amüsant zu zeigen, wie man mit den Normen, die für ihn so quasi feststehen, so umgehen kann, dass man sich selbst nicht vollkommen verrät, dass man selbst aber auch nicht alle Vorteile aus der Hand gibt, aber sich auch nicht unhöflich verhält und aber für sich persönlich auch zur Selbstreflexion gelangt und quasi über viele schwierige soziale Situationen drüberstehen kann.
Schauen wir uns diese sozialen Normen in der Praxis an. Wenn wir beurteilen, ob Menschen sich normal verhalten, so machen wir das oft an Äußerlichkeiten fest. Wir orientieren uns erst einmal daran, wie unser Gegenüber spricht, wie es sich kleidet, wie es sich verhält. Die Designerin und Modemacherin Susanne Bisowski hat ähnliche Beobachtungen gemacht. Wir sind in ihrem bunten, mit Vintage-Accessoire gefüllten Atelier in der Seitengasse. Kleidung, so die Designerin, ist weit mehr als eine Frage des persönlichen Stils.
Naja, es gibt erstens Mini-Anlasskleidung, glaube ich. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich zum Arzt gehe, habe ich andere Kleidung an, als wenn ich auf ein Eis gehe. Weil ich weiß, ich brauche jetzt die und die Wäsche, aus der ich gut rauskomme. Wenn ich jetzt ins Röntgeninstitut muss oder mich auch entblößen muss, dann ziehe ich was anderes drunter an, als wenn ich ein Eis essen gehe, wo es wurscht ist, wo ich sicher nicht meine Unterhose zeigen muss.
Beruhen diese kleinen Kleidungsanlässe einzig auf Erfahrung oder orientieren sich Menschen da an Kategorien, die vorgegeben sind, wie casual, chic, business oder sportlich? Oder ist richtig gekleidet zu sein auch einfach Sozialkompetenz?
Ja, diese Kürzeln der Mode oder der Bekleidung sind ja auch keine ganz große Philosophie. Das hat man ja dann irgendwann, weiß das ein Volksschüler schon, wie ich in die Schule komme, damit man mir nicht das Jausenbrot aus der Hand reißt oder weg oder dass ich nicht in den Mistkübel gestopft werde. Es ist wirklich so, dass wenn ich da schon Markenkleidung trage und mir schon einen gewissen Status erarbeite, dann habe ich schon ein bisschen geschafft, aber ich bleibe halt trotzdem so in diesem Rahmen, dass ich diesen noch immer bestehenden Markenwahn so ein bisschen huldige, dann kann mir nichts passieren. Da bin ich mit dabei.
Wir erfassen und lernen soziale Normen über Erfahrung, diese These scheint zu stimmen. Und sei es nur aus der Erfahrung anderer, dass wir beobachten, wie andere im Mistkübel landen. In meinem Kopf ist das Bild dieser modischen Mikroanlässe hängen geblieben. Ich bin davon ausgegangen, dass die Art, sich zu kleiden, in größeren stilistischen Kategorien funktioniert. Dass wir unsere zweite Haut derart graduell wählen, war mir nicht bewusst. Aber natürlich überlegen wir, sehr anlassbezogen und sehr funktionell, was wir tragen, wo wir hingehen, wie das Wetter ist, was wir noch vorhaben. Können wir uns auch so kleiden, dass wir gar nichts ausdrücken, dass wir gar keine Codes bedienen?
Ich kenne keinen Menschen und es sind auch Menschen, die philosophisch tätig sind oder ganz, ganz, wo Kleidung wirklich keine Rolle spielen sollte, die sich in der Früh irgendwas, wenn es ganz dunkel ist, aus dem Kasten rausreißen und das dann anziehen. Also jeder, meiner Meinung nach, überlegt trotzdem kurz, was ziehe ich an.
Ob wir wollen oder nicht, wir drücken immer etwas aus, wenn wir uns kleiden. Selbst wenn wir nichts am Leib tragen würden, wäre das ein Statement. Ein recht aufsehenerregendes sogar. Kleidung ist nur eines unserer Ausdrucksmittel, um soziale Normalität abzustecken. Meist tun wir das mit Sprache. Und auch hier sind wir täglich mit so etwas wie Mikroanlässen konfrontiert, in denen wir Sprache jeweils anders einsetzen. Beim Bäcker, im Gespräch mit der Chefin, beim Abholen der Kinder oder im Gespräch mit dem Großvater. Wir passen uns an jeweils andere Normen an, um nicht mit dem Vorwurf konfrontiert zu sein. Das sagt man nicht. Jürgen Spitzmüller beschäftigt sich an der Uni Wien genau mit dieser Schnittstelle zwischen Sprache und Gesellschaft. Am Institut für Sprachwissenschaft in der Sensengasse erforscht er diese unterschiedlichen sprachlichen Situationen.
Das sind sozusagen Alltagsroutinen, die wir gelernt haben. Und auch hier ist es so, dass uns diese Routinen helfen, uns in der komplexen sprachlichen Wirklichkeit sozusagen irgendwo festzukrallen. Es ist zu einem großen Teil sozialisiert, nicht zuletzt über die Schule, die eine hochgradige Ideologie, also Fabrik sozusagen ist, die uns mit Normen, vor allem auch was Sprache angeht, versorgt. Ja, wie spricht man schön und wie spricht man richtig und wie spricht man mit wem? Und dann ist es aber auch etwas, was wir aus Alltagserfahrungen lernen. Also wir lernen in Erfahrungen, welche Sprachgebrauchsformen üblich sind, wo wir sie verwendet haben, wo sie funktionieren, wo sie nicht funktionieren. Und dann haben wir sozusagen auch Erwartungen gegenüber den Personen, mit denen wir sprechen. Also es gibt eine sehr schöne Definition von Klaus Gloy, was Sprachnormen betrifft. Er sagt, Normen sind Erwartungsprojektionen. Also wir projizieren unsere Erwartungen auf die anderen.
Die Normen von Sprache gehen damit weit über die bloße Grammatik hinaus. Ist es also auch in der Sprache eine Frage von Sozialkompetenz, immer den richtigen Ton zu treffen?
Deswegen brauchen wir so etwas wie eine kommunikative Kompetenz, die eben umfasst, mit wem wir wie in welcher Art und Weise sprechen, um unsere jeweiligen Ziele erreichen zu können. Und das ist etwas, was Teil unseres Sprachwissens ist, dass wir erlernen, wenn wir in einer Gesellschaft sozialisiert werden, und dass wir aber auch ständig ausbauen in unserem kommunikativen Leben, bis zum Ende unserer Sprachbiografie eigentlich.
Wo wir auch hinsehen. Normalität bleibt ein flexibles, fluides, veränderliches Etwas, das wir bis an unser Lebensende ständig adaptieren. Nur uns dann erst recht nicht an die frisch abgesteckte Norm zu halten, sie doch immer nur spielerisch zu umkreisen. Mit der Digitalisierung ist zu den verschiedenen sozialen, sprachlichen Situationen auch noch die Wahl des passenden Mediums dazu gekommen. Ich muss mir also nicht nur überlegen, wie ich was zu wem sage, sondern auch noch in welchem Medium. Wo stehen wir da aus Sicht der Sprachsoziologie gerade? Welches Medium ist das neue Normal, das aktuelle Normal von Sprache?
Ich denke, grundsätzlich haben wir vor allem durch die Verbreitung und Breite und Komplexität der digitalen Medien etwas, was wir Polymedialität nennen. Das heißt, eine Verwendung verschiedener Medien in verschiedenen Kontexten. Also es gibt eine sehr schöne Untersuchung von nicht so alt, 2 Jahre Dissertation aus Deutschland. Da hat ein Kollege, Florian Busch, hat sich angeschaut, wie Jugendliche in Norddeutschland, also SchülerInnen in den höheren Klassen, ihre Medien verwenden, und hat sie auch interviewt. Also hat einerseits sich angeschaut, wie sie es verwenden, aber auch mit ihnen darüber gesprochen, was sie denn glauben, wie sie es verwenden. Und dort ist rausgekommen, dass sie gesagt haben, dass sie ein ganz klares Bewusstsein dafür haben, welche Art von Kommunikation wem gegenüber sie verwenden. Ja? Also Freunden gegenüber WhatsApp-Nachrichten, guten Freunden gegenüber bestimmte Art von WhatsApp-Nachrichten, wirklich guten Freunden schickt man nur Sprachnachrichten. Und Lehrerinnen und Lehrern immer eine E-Mail, und zwar, das ist ein schönes Zitat, eine E-Mail nach dem klassischen Schema mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. Ja, auch da hat man solche Medien- und Sprachideologien, wie etwas auszusehen hat. Ja, auf keinen Fall würde ich, sagen die Befragten, einer Lehrerin eine WhatsApp-Nachricht schicken. Das ist überhaupt nicht angebracht, und außerdem hat die da nichts verloren. So, also das heißt, es ist ganz stark abhängig von sozialen Netzwerken, und es zeichnet auch soziale Netzwerke aus. Das heißt eben im Umkehrschluss, wenn Sie in meiner WhatsApp-Gruppe sind Sie Teil meines engen Netzwerks. Wenn Sie von mir Sprachnachrichten bekommen, dann wissen Sie, aha, jetzt hat sich sozusagen die Beziehung nochmal verengt, und so weiter und so fort.
Für die Normalität von morgen heißt das wohl, je mehr Medien, desto mehr Formen der Kommunikation und desto mehr unterschiedliche soziale Kategorien. Wir werden künftig viel mehr Vorstellungen von Normalität haben, eine feinere Auffächerung von Mikrosituationen, die jeweils ein anderes Verhalten zur Norm machen. Normalität wird also nuancenreicher. Das Netz der sozialen Normen wird dabei genauso dichter werden wie das Netz der Sensoren, die unsere Wirklichkeit an jeder Ecke vermessen. Ihr erinnert euch noch an Folge 2, wo wir die Normalität der Dinge erforscht haben. Jürgen Spitzmüller und ich haben übrigens für unser Treffen via E-Mail kommuniziert. Ganz altmodisch, mit Begrüßung, Mittelteil und höflicher Verabschiedung zum Schluss. Normal zu sein ist also ständige Beziehungsarbeit mit Einzelnen, mit einer Gruppe, mit der Gesellschaft. Hier verhandeln wir, so könnte man etwas pathetisch sagen, unsere Beziehung zur Welt. Aber was passiert an den Grenzen dieses »Das gehört sich nicht«? Was passiert, wenn wir den Bogen überspannen und die Freiheit dieser Normalitätskonzepte überdehnen? In der vergangenen Folge hat der Psychiater Reinhard Haller da wohl den entscheidenden Aspekt eingebracht. Er meinte, wir können aus Normalität nur so weit ausbrechen, solange niemand darunter leidet. seien es wir selbst oder andere. Spießen sich unsere Wirklichkeitszugänge mit denen anderer oder gehen sie gar auf deren Kosten, so kommt es zum Konflikt. Mir fällt dazu ein Klassiker der Philosophie ein, Immanuel Kant und sein kategorischer Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde, lautet das Zitat im Original. In der Praxis bedeutet das, nicht zu lügen, wenn man selbst nicht belogen werden will, nicht zu stehlen, wenn man selbst nicht bestohlen werden will. Ließe sich das auf Normalität ummünzen? Im Sinne von, stecke deine Normalität so ab, dass die Normen dahinter für alle gelten könnten, also zum Gesetz werden könnten? Die Analogie scheint nur bedingt aufzugehen. Handelt es sich bei vielen Normen ja nicht um ethische Kategorien, sondern um ästhetische, also um persönliche Geschmacksfragen. Für übergeordnete ethische Normen passt Kant also gut. Für persönliche jedoch weniger. Den eigenen Kleidungsstil oder die eigene Wortwahl zur Norm zu erklären, wäre irrsinnig, ja sogar kontraproduktiv. Wir wollen uns ja schließlich unterscheiden voneinander, herausstechen aus der geltenden Norm. Was wir aus Kants kategorischem Imperativ aber dennoch mitnehmen können für die Normalität, dass wir den Grad der Freiheit, den wir uns für unsere Normen zugestehen, auch anderen einräumen. Dass wir anerkennen, dass andere Menschen einen anderen Blick auf die Welt haben. Und dass wir unsere Normalität so gestalten, dass sie die Freiheit anderer nicht einschränkt. Doch nicht alle Normen sind eine Frage des persönlichen Geschmacks. Die harten Grenzen dessen, was sich gehört oder eben nicht, haben wir als Gesellschaft im Strafrecht in Regeln gepackt. Mit diesem Gedanken bin ich zurück im Videotelefonat mit Reinhard Haller, dem Gerichtsgutachter und Psychiater. Ist dieses Strafrecht die letzte rote Linie beim Ausscheren aus dem Bereich des Normalen?
Unter anderem ist es natürlich das Strafrecht, das aber letztlich auch von der jeweiligen gesellschaftlichen Stimmung, Strömung und von jeweiligen Machtverhältnissen abhängt. Es gibt ja im Strafrecht die sogenannten Delicta mala per se. Das heißt, es sind jene Verhaltensweisen, die in allen Zeiten und in allen Kulturen als verwerflich gelten. Das ist die Tötung und Verletzung von Menschen, das ist das Vergewaltigen, das ist das Stehlen im Wesentlichen. Und auch wenn Kulturen vollkommen autonom gelebt haben, überhaupt nichts von der anderen gewusst haben, scheint das irgendwo im Moralinstinkt der Menschen verankert zu sein, dass man solche Verhaltensweisen nicht anwenden darf. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch den strafrechtlichen Normalitätsbegriff, der auch von der jeweiligen Zeit abhängig ist. Wenn wir nur daran denken, dass in Frankreich beispielsweise Suizid bis 1961 noch strafbar gewesen ist, sogar zum Teil mit dem Tode bestraft worden ist.
Manche Gesetze verstricken sich aus heutiger Sicht in Widersprüche, besitzen eine absurde innere Logik. Es ist immer fatal und tragisch, wenn Menschen ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Aber Suizid mit dem Tode zu bestrafen, ist ein besonders makaberes und absurdes Konzept. Wenn unterschiedliche Vorstellungen davon, was normal ist oder nicht, aufeinanderprallen, wird es nicht nur für Individuen zum Problem. Auch beim Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturkreise entstehen hier ernsthafte Konflikte. Das Thema Migration birgt etliche solcher Konfrontationspunkte, an denen ganz nüchtern gesagt mit zugewanderten MitbürgerInnen auch neu verhandelt werden muss, wie und wo wir die gemeinsame Normalität abstecken. Das Strafrecht hilft damit unter erst, wenn es schon zu spät ist, weiß Reinhard Haller.
Nehmen Sie beispielsweise ein Problem, das meines Erachtens ein ganz bedeutsames ist. Das ist die Normalität des Ehrbegriffes, der nun bei uns immerhin dazu geführt hat, vor 150 Jahren, dass man sich, wenn man sich in seiner Ehre beleidigt gefühlt hat, auf das Duell geeinigt hat, also eine Entscheidung auf Leben und Tod davon abhängig gemacht hat. Heute ist genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, wenn jemand sich in der Ehre gekränkt fühlt, kann ich nur den dringenden Rat geben, klagen Sie ja nicht, weil die Chance, dass man hier eine Genugtuung bekommt, die liegt unter 1% in Ländern der westlichen Welt. Und wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass das gerade im Umgang mit Flüchtlingen, mit Asylanten noch ganz anders ist. Dass dort der Ehebegriff noch sehr hoch steht, dass es weltweit, das ist dann natürlich wieder die andere Seite des Abnormalen, weltweit noch mehr als 10.000 Opfer von Ehrenmorden gibt. Also 98,5% sind im Übrigen Frauen. Also dass man diese, das, was bezüglich meiner persönlichen Ehre, meiner Kränkungsgrenze, meiner Beleidigungsabschirmung normal ist, vollkommen zeit- und kulturabhängig ist und dadurch natürlich auch sehr große Konflikte entstehen können.
Was sich gehört oder eben nicht, das scheint aus diesem Blickwinkel der Stoff zu sein, aus dem die meisten Konflikte gestrickt sind. Auf persönlicher Ebene und auf gesellschaftlicher. Mit Toleranz ist es da in vielen Fällen nicht getan, wenn es um das Verhandeln von sozialen Normen geht. Für die Normalität von morgen könnte das ein weiteres Zunehmen von Konflikten rund um gesellschaftliche Normen bedeuten. Die aktuell immer wieder aufflammende Debatte um eine Leitkultur zeigt, dass wir um eine verbindliche Art von Basisnormalität gerade ringen. Das ist naheliegend in einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft. Das neue Normal wird also erst einmal von mehr Konflikten geprägt sein. Durch Migration werden immer mehr Menschen aus anderen Kulturkreisen mit uns leben. Sie werden ihre ganz eigenen Konzepte von Normalität mit sich bringen. Gleichzeitig werden die Lebensentwürfe junger Menschen immer bunter und diverser. Wen wir lieben, mit wem wir leben und wie wir uns kleiden. Die Grenzen des Normalen sind hier gerade im städtischen Bereich viel weiter gefasst als noch vor 20 Jahren. Das alles führt dazu, dass Vorstellungen von Normalität sich immer weiter voneinander entfernen. In einem Kulturkreis zwischen Konservativen und Liberalen, zwischen Stadt und Land und durch das Nebeneinander von unterschiedlichen Kulturkreisen. Einen gemeinsamen Konsens zu finden zwischen einem jungen, homosexuellen Graffiti-Künstler und einer um ihre Tochter besorgte, aus der Türkei eingewanderte Mutter, das führt unweigerlich zu gesellschaftlichen Zerreißproben. Es wird die Normalität von morgen auszeichnen, all diese Lebensformen nebeneinander existieren zu lassen. Zumindest in der besten aller möglichen Welten. Was auch immer wir tun, wie wir uns verhalten, uns kleiden, wie wir sprechen. Wir bedienen damit Konzepte von Normalität. Welchen Normen wir uns dabei unterwerfen, bestimmt, wie andere uns wahrnehmen und einordnen. Normen machen also Leute. Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge von Futurum Exactum. Was drücken wir aus, wenn wir einen Anzug tragen oder in jedem Satz gendern? Wer glaubt, es ginge bei diesen Entscheidungen um bloße Ästhetik oder um Fragen des persönlichen Geschmacks, täuscht sich gewaltig. Die Normalität, die wir wählen, ist immer schon zutiefst politisch.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by making sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.